The Captain's Table, der Podcast rund um die Themen Tabletop, Fantasy und alle weiteren Formen des Eskapismus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Captain's Table mit
René
und mit mir, mit Markus. Hallo. René, heute sprechen wir weiter über LARP. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen und ich erinnere mich noch daran, als wäre es gestern gewesen, dass du gesagt hast, man kann sich auch bei einem Live-Rollenspiel nicht von seiner natürlichen, also von seiner Umgebung in der Hinsicht lösen, dass wir alle mit einem Werte-Normensystem aufgewachsen sind, uns im Alltag darin bewegen und dadurch gewohnt sind, entsprechend zu agieren und dass man sich das natürlich nicht dann irgendwie komplett dann abstreifen kann, wie ein Mantel, den man irgendwie ablegt, auch wenn man im Rollenspiel vielleicht eine andere Rolle spielt. Und deine Idee war zu sagen, naja, wenn ich eine gewisse Vorstellung auch habe oder vielleicht auch ein gewisses Fable, nehmen wir mal zum Beispiel, ich finde Helden toll und gucke mir auch gerne Filme an und lese gerne Bücher darüber, wie Helden agieren, dann sollte ich vielleicht als erste Charakteridee mich ein bisschen daran auch orientieren. Ich muss ja nicht gleich den Überhelden spielen und komme auch gleich nochmal zu, wie da so ein bisschen sich so ein Hintergrund aufbaut. Aber ich sollte vielleicht auch nicht unbedingt jetzt den finstersten Schurken spielen wollen. Das kann später mal eine Herausforderung sein, dieses Feld auch mal zu verlassen und zu sagen, das probiere ich jetzt mal ganz bewusst aus. Aber gerade am Anfang ist das vielleicht nicht so gut. Oder, René?
Ja, genau. Das haben wir beim letzten Mal ja auch schon gesagt. Oder ich habe es gesagt, perspektivisch. Grundsätzlich, gerade am Anfang, LARP ist sehr komplex. Und es ist überhaupt keine Schande, am Anfang erstmal sich selber zu spielen. Und wenn man nicht unbedingt im Alltag der Held ist, kann man zumindest mal sein persönliches Fable für Helden ausleben und vielleicht auch ein angehender Held sein. Jemand, der auszieht, um ein Held zu werden. Das ist nicht zu sagen, während ich eben eher der Anti-Held bin, bist du eben der Held. Das ist als erster Charakter völlig in Ordnung. Mhm. Und wenn man sich später herausfordern möchte, seine eigenen schauspielerischen, rollenspielerischen Fähigkeiten eben damit testen möchte und ausbauen möchte, dass man eben was ganz anderes spielt, als man das gewöhnt ist, dann gibt es da später noch genug Gelegenheit für.
Was würdest du denn sagen, was macht denn eine gute Charaktergeschichte auch aus? Wir wollen ja auch ganz bewusst auch Leuten mal Idee davon vermitteln, wie man damit anfängt. Das ist ja auch immer so ein bisschen unser Thema. Jetzt haben wir schon mal in den letzten Folgen darüber gesprochen, was gibt es überhaupt für Veranstaltungstypen. Dann haben wir uns darüber unterhalten, dass es so Abenteuer-Cons gibt und vielleicht so Akademie und Hofhaltung, dann haben wir über Genres gesprochen, Science Fiction, Fantasy und auch noch viele andere Dinge. Und jetzt haben wir gesagt, gut, gucken wir uns die klassische Wochenendveranstaltung an und ich möchte dahin Fantasy-Setting, so wie ich es auch vielleicht aus Literatur und Film auch kenne, habe da eine gewisse Vorstellung von, fangen mit einer Geschichte an. Was soll ich da jetzt, soll ich wie einen Lebenslauf schreiben? Wie mache ich das? Was gehört dazu? Also was brauche ich? Was meinst du?
Ja, ein Lebenslauf ist gar keine so schlechte Idee. Mhm. Also ein Charakter als solches ist komplex. Der besteht aus einer Vergangenheit, der besteht aus Zielen, aus Werten. Das heißt, wenn ich mir einen Charakter überlege, dann versuche ich den möglichst dreidimensional darzustellen. Ich versuche einem anderen Mitspieler eben auch zu vermitteln, dass diese Person nicht nur daraus besteht, was ich anhabe, sondern eben auch ja, irgendwo herkommt und irgendwo hin will. Und wenn ich den anspiele, auch eine Art von Reaktion hat, auf Grundlage der Werte, die die Person erlernt hat aus der Vergangenheit.
Und, aber wofür brauche ich das? Hast du mal ein Beispiel?
Wenn ich als Mitspieler dich anspielen möchte, je mehr ich mit dir interagiere, desto schöner ist es, wenn ich einen ausgeprägten Charakter habe, eine Charaktergeschichte, wie du es jetzt gerade auch genannt hast, dann weiß der Mitspieler oder ich als Mitspieler, wenn ich dich anspiele, irgendwie, wie dein Charakter irgendwann reagieren wird, mit was ich dich anspielen kann und kreiere so schönere Spielmomente für alle. Ja, das heißt, auch wenn ich jetzt der Neuling bin und du mich anspielst, auch dann kann ich eben, wenn ich einen komplexen Charakter habe, eine Geschichte, eine Vergangenheit habe, etwas einbringen und kann sagen, ja, das kenne ich schon von früher, weil mein Vater war auch Schmied und wenn wir jetzt dieses Erz brauchen, ich habe zumindest eine gewisse Vorstellung davon. Und dann habe ich einen Einstieg dazu, zu dem Plot, der jetzt gerade mit dem hochmagischen Metall, was wir brauchen, um die Waffe zu schmieden, die den Endgegner dann besiegen kann. Wie auch immer.
Genau, also ich kann mich viel besser innerhalb des Spiels bewegen und kann eben, genau was du gerade gesagt hast, auch eigene Spielmomente kreieren und werde somit Teil der gesamten Geschichte. Und das ist der Reiz und das macht auch den Spielspaß aus, tatsächlich, mit anderen diese Dinge austauschen zu können und etwas anderes auch darzustellen und damit eben auch für sich mal auch zu sehen, wie reagieren die Leute darauf? Was macht das mit mir auch? Ne? Ich will das jetzt nicht auf eine Metaebene heben, das hört sich jetzt alles sehr abgehoben an, aber nichtsdestotrotz ist es wirklich der Spielspaß. Ne? Das ist ja das, was dadurch gefördert wird, wie du sagst. Ne? Dieses gemeinsame Erleben und wirklich eben eine Geschichte zusammen auch zu erleben und zu erzählen, selber mitzugestalten.
Ja, mitzuspielen. Das setzt voraus, dass ich eben mit meinem Charakter Anknüpfpunkte habe an die Welt oder an andere Charaktere.
Wie würdest du sagen am Anfang, wie wichtig ist das? Wie viel Gedanken muss ich mir darüber machen? Wo kommt das eigentlich her? Also wieso reden wir über, ich sag mal, Stichwort Gesinnung? Was steckt eigentlich dahinter?
Das böse Wort hast du gesagt.
Ja, das böse Wort.
Also Gesinnung, da werden wir uns noch ein bisschen intensiver mit beschäftigen, wenn wir zu Pen and Paper uns unterhalten. Ist eigentlich ein Begriff, der aus D&D kommt, also aus Dungeons and Dragons. Eine relativ einfache Aufteilung mit dem Versuch, Charaktere moralisch zu kategorisieren. Das ist so, wie es ursprünglich mal erdacht wurde, gibt es die Unterscheidung zwischen rechtschaffend und gut und chaotisch und gut und böse. Da gehen wir später mal ins Detail, was das alles bedeutet. Ich würde für den ersten Charakter mir lediglich überlegen, ist mein Charakter gut, böse oder irgendwo dazwischen. Mhm. Das ist als Unterscheidung völlig ausreichend, was die Gesinnung angeht. Bin ich also derjenige, der altruistisch ist, der versucht eben immer auch für andere da zu sein, anderen zu helfen, so er kann? Oder bin ich eher der Böse, der eher egoistisch denkt und der im Zweifel halt auch dem Weggefährten die Geldbörse klaut, weil sie halt irgendwie so leicht zugänglich ist. Also beides ist durchaus möglich und beides gibt einem genug Ansatzpunkte für Spiel. Einfach nur zu wissen, gut, böse oder irgendwo dazwischen, bin ich eben je nach Situation etwas flexibler damit. Vielleicht bin ich meistens gut, aber ich kann jetzt an diesem Goldschasseil nicht vorbeigehen und ich weiß, dass es eigentlich nicht richtig ist, aber nur ein kleines Stückchen Gold, das würde mir schon riesig helfen und das tut ja keinem weh. Das ist irgendwo so eine neutrale Position, die weder so richtig gut, weder so richtig böse ist. Und mit diesem Ansatz, dieser einfachen Skala zu sagen, wo stehe ich mit meinem Charakter zwischen gut und böse, kriege ich auch schon für mich Handlungshinweise. Das heißt, wie reagiere ich in einer gewissen Situation? Ich hatte jetzt gerade das Beispiel mit dem Schatz, den ich gefunden habe, oder dem Weggefährten, der vielleicht gerade seine Geldbörse da etwas unbeaufsichtigt lässt, etc.
Genau, ich würde das genauso unterstreichen. Und es gibt mir die Möglichkeit, mich darauf vorzubereiten, wie ich auf gewisse Situationen reagieren würde oder eben auch könnte. Das ist, glaube ich, tatsächlich dann eben die Vorbereitung. Und da hast du völlig recht, da reicht diese einfachere, sage ich mal, Einteilung, dass man sich ungefähr überlegt, wie möchte ich das denn darstellen? Und das, glaube ich, geht einher mit einer Sache, die ich tatsächlich dann wichtiger finde, dass man sich bei der Hintergrundgeschichte, die man für seinen Charakter eben sich auch erstellt, überlegt, was habe ich denn für Ziele?
Ja, ich will der Allerbeste sein.
Ah, da outet er sich wieder.
Nein,
nie gehört. Also,
weiß nicht, was du meinst.
Ich singe das für einen Freund, der das immer vor sich hin summt.
Genau.
Schon klar.
Das ist also dein Lieblingslied, deswegen.
Ja. Nur, du bist jetzt Klingelton, natürlich.
Das ist natürlich der Klingelton, den du hast, wenn ich anrufe.
Ja, genau so. Gut, ja, Ash, René, würdest du dann bitte mal kurz was über Ziele erzählen?
Ja, also es geht letztlich darum, dass mein Charakter eine Motivation hat. Jeder von uns in seinem Leben möchte irgendwas erreichen. Das kann relativ einfach sein. Vielleicht ist es tatsächlich, ich möchte mir ein tolles neues Auto kaufen. Und das ist mein Ziel. Es kann irgendwas Größeres sein. Ich möchte die Welt revolutionieren mit der Strategie für Digitalisierung. In einem Lab-Charakter muss ich eine ähnliche Motivation finden, die mich antreibt und die wieder mir Handlungsanweisungen gibt. Wenn ich als Ziel habe, der Allerbeste zu sein, definiere ich natürlich für mich, was das heißt. Na, vielleicht bin ich Magier und der Allerbeste heißt, ich bin halt der mächtigste Magier, der jemals auf der Welt existiert hat. Vielleicht heißt es, ich bin der Schwertkämpfer. Ich bin spezialisiert auf das Schwert, ich kann mich nur mit dem Schwert aus. Oder ich bin der Meisterschmied, der größte Schmied, zu dem alle nachher kommen. Mein Name ist über Länder bekannt, je nachdem. Das hängt nachher von dem Charakter ab, den ich mir erstelle. Ich kann aber natürlich auch ein anderes Ziel haben. Jemanden zu befreien zum Beispiel oder nach Hause zu kommen. Eine Heilung zu finden für eine Seuche, die ausgebrochen ist. Je nachdem, welches Ziel ich mir setze und je weiter ich dieses Ziel in die Zukunft lege, desto mehr Motivation hat mein Charakter natürlich auch, längere Zeit auf Reisen zu sein. Und in den meisten Fällen spielen wir unser LARP nicht dort, wo der Charakter geboren ist, sondern irgendwo auf der Reise. Eine LARP-Veranstaltung ist irgendwo, ich komme an in einem Dorf, in einer Baronie, auf einem Schloss, wo mein Charakter nicht zu Hause ist, meistens. Mhm. Und ich muss eine Motivation kommen, da hinzukommen und vielleicht auch hier zu gehen.
Ja, und ich glaube, dass es eben den Charakter auch authentischer macht. Das ist auch etwas, was uns wieder zum Thema bringt, wie reagiere ich vielleicht, wo habe ich Anknüpfpunkte, auch mich in das Spiel einzubringen, wie du gerade schon sagtest. Ich habe auch immer wieder aber festgestellt, dass auf Veranstaltungen, gerade wenn die Geschichte intensiv ist, wenn man vielleicht wirklich viele Herausforderungen hat, ja, Rätsel, Bedrohungen, unterschiedlichste Einflüsse, dass das natürlich auch in den Hintergrund gerät. Das ist aber auch gar nicht so schlimm, denn es gibt immer wieder auch Situationen, wo es vielleicht gerade ruhiger ist, wo man vielleicht zusammen auch sich unterhält, abends in der Taverne sitzt. Und dann ist immer eine gute Gelegenheit natürlich auch, den Charakter lebendiger erscheinen zu lassen, indem man zum Beispiel das einfließen lässt. Ne? Vielleicht hat jemand was gehört, man kann ja mal fragen, wenn ich das und das, ne, sagt es gerade, ich suche ein Heilmittel, man kann darüber sich unterhalten. Vielleicht ist da jemand, der sich damit auskennt und schon hat man eine gute Gesprächsgrundlage, die aber eben auch wiederum Teil des Spiels ist. Und wir haben in einer anderen Folge auch darüber gesprochen, dass es ja auch Veranstaltungen gibt, die eben auch viel mehr Freiraum dafür bieten. Ne? Also zum Beispiel der Ambiente-Con, vielleicht auch mal der Tavernenabend, wo man das dann auch nochmal explizit anbringen kann in der Hinsicht, dass man vielleicht sich auch sehr stark damit dann nochmal beschäftigt, mit anderen zusammen oder erzählt, austauscht etc. Also immer eine gute Möglichkeit eben, die Charakter lebendig wirken zu lassen.
Genau, dass du dich eben niemals langweilst, weil du bist ja auf einer LARP-Veranstaltung, um Spaß zu haben.
Ja.
Und im Notfall habe ich als Ziel, eine Heilung zu finden für eine Seuche, die in meinem Dorf grassiert. Also muss ich mich mit allen Heilern, allen Alchemisten, allen Magiern, allen Priestern unterhalten, die ich treffen kann, und mache mir Notizen. Und lerne was über die kennen. Und lerne kennen, wie die vielleicht die Welt sehen, wie die Alchemie sehen, wie die Magie sehen, etc. Und das muss am Anfang auch gar nicht ausgearbeitet sein. Ich muss nicht wissen, welche Seuche das ist, um nachher rauszufinden, wer mir da helfen kann, die zu lösen, sondern manchmal reicht es auch einfach, sich eine grobe Vorstellung zu machen. Gut, mein Vater wurde entführt und den muss ich jetzt irgendwie befreien. Oder ist in Knechtschaft gekommen und ich muss jetzt Geld verdienen, um ihn zu befreien. Da muss ich erstmal nicht wissen, wer ist denn der Baron, der ihn entführt hat, der ihn in Knechtschaft gebracht hat, wie auch immer. Oder welche Krankheit ist es genau? Das ergibt sich vielleicht auch später einfach. Wenn irgendein Alchemist nachfragt, dann überlege ich mir halt, okay, wenn dieser Alchemist jetzt diese Frage stellt, ja, die kriegen alle schwarze Punkte auf der Haut von dieser Krankheit.
Ja, du hast recht. Also das Element der Improvisation ist definitiv erlaubt. Ja, ich muss das nicht bis ins kleinste Detail ausarbeiten, kann ich mir sowieso wahrscheinlich vielleicht gar nicht alles merken, weil ich vergesse irgendwas. Das ist überhaupt nicht ausschlaggebend. Ne? Ausschlaggebend ist eine Idee davon zu haben. Was möchte ich erreichen? Was treibt mich an? Das ist ja auch die Frage, wie du sagtest, die Motivation. Die Motivation kann auch in der Vergangenheit liegen. Also auch die Überlegung, wo komme ich denn eigentlich her? Du hast es eben schon als Beispiel genannt. Der Vater, der vielleicht irgendwie gefangen genommen wurde, gefangen gehalten wird, vielleicht auch ein anderes Schicksal. Wie würdest du das einbringen in die Charaktergeschichte?
Ah, du sprichst jetzt die berühmte Ork-Horde an, die ein Dorf ausgelöscht hat.
Das ist also mir überhaupt nie über den Weg gelaufen. Ja? Also die legendäre Eltern wurden von Orks erschlagen und der Vater Schmied, die Mutter Heilerin, deswegen kann ich beide. Nein, nie gehört.
Also es ist also. Du musst zu wissen, das war Markus' erste Charakter.
Nein. Die fand ich damals schon komisch. Nein.
ja.
Aber es ist ja trotzdem, jetzt lachen wir beide darüber. Natürlich gibt es aber so ein bisschen die Frage, wo komme ich her? Und da versucht man vielleicht, sich natürlich auch was irgendwie auszudenken, womit man natürlich seinen jetzigen Charakter auch ein bisschen irgendwie erklären kann. Aber du sagtest gerade schon, was gibt es da zu beachten?
Ja.
Oder was würden wir empfehlen?
Genau, wir empfehlen auf jeden Fall nicht den Klassiker, meine Eltern sind tot und ich muss deswegen aus meinem Dorf fliehen zu nehmen. Das gibt einem natürlich eine einfache Motivation, auf der Reise zu sein. Ja? Aber leider ist diese Motivation, dieses traumatische Erlebnis schon ein bisschen ausreichend genutzt worden, so dass es eben auch zu einem kleinen Running Gag geworden ist. Jeder Dritte hatte irgendwann mal einen Charakter, bei dem die Eltern von Orks erschlagen worden sind. Draws, Goblins,
Untote,
wahlweise. Und es ist überhaupt nicht schlimm, lebende Eltern zu haben. Denn abseits von traumatischen Erlebnissen, die können sein, dass die Eltern gestorben sind, müssen sie nicht. Die können auch sein, ich wurde übrigens beim Klauen erwischt und musste deswegen das Dorf verlassen. Vielleicht ist es aber auch einfach ein Lebenstraum, den ich mir erfülle. Ich habe angefangen, einen Beruf zu lernen, weil mein Vater das wollte und irgendwann hat die Gelegenheit, diesen Beruf, den ich eigentlich überhaupt gar nicht mag, fallen zu lassen, dafür, dass ich endlich Ritter werde. Mhm. Und natürlich bin ich nicht sofort Ritter, sondern es kommt ein fahrender Ritter vorbei und es gibt die Gelegenheit, für ihn als Schildknecht zu arbeiten. Und ich ergreife sie sofort, ne, zum Beispiel. Oder eben eine andere Art und Weise. Ich habe die Gelegenheit, bei einer Karawane mitzureisen, als Alchemielehrling plötzlich, wo ich vorher die ganze Zeit eben Bauer war. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, vergangener Beruf. Es ist überhaupt gar nicht schlimm, wenn man nicht von vornherein Soldat ist, als Magier aufgewachsen, sondern manchmal entwickelt sich das eben aus einem Quereinstieg. Also würde man einen aktuellen Lebenslauf sagen. Es ist nicht schlimm, wenn man einen anderen Beruf erlernt hat, den man irgendwann hat fallen lassen, um seinen Lebenstraum zu verwirklichen.
Ja, ich finde auch, der Zauber des Einfachen, ne, kann da tatsächlich auch wirklich sehr, sehr reizvoll sein. Ja, es muss nicht die dramaturgisch ausgefeilte Vergangenheit sein. Es kann wirklich der ganz einfache Grund sein, wie du sagtest, es gab Streit oder ich war einfach nur auf dem Weg dorthin und der Zufall hat es vielleicht auch so ergeben. Oder ich wollte das auch immer schon so machen, habe immer nach einer Gelegenheit gesucht, habe sie die erstbeste ergriffen. War vielleicht auch nicht beste Entscheidung. So kann man auch einsteigen. Ne? Tatsächlich ist es auch eine schöne Idee. Dann gibt es aber natürlich, haben wir jetzt die ganze Zeit darüber geredet, wo komme ich her, was habe ich für Ziele. Ein Aspekt kann auch noch ein kultureller Hintergrund sein. Also wir kennen aus den Filmen, aus der Literatur natürlich Elfen, Zwerge. Was ist damit? Wie stelle ich die dar? Was kann ich das überhaupt machen? Also gibt es da Ansatzpunkte? Wie stelle ich das dar? Was mache ich denn damit?
Gibt es auf jeden Fall. Natürlich ist es immer am einfachsten, einen Mensch zu spielen. Menschen sind in egal welchem Szenario normalerweise die am häufigst vorkommende. Und jetzt an dieser Stelle, verzeiht uns diesen Begriff, es gibt noch keinen besseren dafür. Rasse, während Elfen und Zwerge meistens ein bisschen exotischer sind, aber es geht noch viel exotischer. Man kann zum Beispiel auch ein Tierwesen spielen, ein Katzenmensch etc. Das mit Vorsicht genießen bitte. Tierwesen haben das Problem, damit diese Exotik des ich bin kein Mensch, sondern ich bin ein Katzenmensch auch entsprechend zur Geltung kommt und eben die Besonderheit eines Echsenmenschen, eines Rabenmenschen, wie auch immer, also ein Tier, was auf zwei Beinen läuft und idealerweise sprechen kann, damit man mit anderen interagieren kann. Damit diese Exotik entsprechend entsteht bei dem Gegenüber, muss man sehr viel in die Darstellung investieren. Das heißt, man muss sich deutlich mehr Gedanken machen, was für besondere Rituale vielleicht dazugehören zu dieser Rasse. Was für entsprechende merkwürdige Spleens diese Rasse hat. Ja, vielleicht der Echsenmensch isst halt einfach alles. Das heißt, er steckt sich erstmal alles in den Mund und kaut erstmal drauf rum. Und diese Exotik, die dabei entstehen muss, muss man natürlich trotzdem auch mit einem gewissen Feingefühl. Es ist sehr unangenehm, wenn der Echsenmensch tatsächlich alles in den Mund steckt. Das ist vielleicht für den einen oder anderen Mitspieler nicht unbedingt die angenehmste Spielweise und generiert gleich wieder Konflikte. Zu Konflikten also, haben wir noch nichts gesagt, da kommen wir später nochmal zu.
Aber es ist herausfordernd. Ne?
Genau.
Ich glaube, das ist es wirklich. Und deswegen, ja, also natürlich sind der Fantasie erstmal keine Grenzen gesetzt, außer irgendwie vielleicht an irgendwie der eigenen Darstellungsmöglichkeit. Aber gerade für den Anfang ist es schwieriger, würde ich behaupten. Ne? Schwieriger.
Genau.
Haben wir aber gerade, wo du sagtest, so Darstellung in der Form, das wäre natürlich auch nochmal die naheliegendste Frage. Jetzt habe ich mir was Tolles überlegt. Ne? Wo komme ich her? Wohin will ich hin? Ich nehme es vielleicht mit dem Gesetz nicht ganz so genau. Hab mir da so ein paar Notizen gemacht. Auch alles ganz super. Idealerweise habe ich schon einen Namen. Aber was ziehe ich an? Wo kriege ich denn meine Gewandung her? Hey, ich will einen Elfen spielen. Wie mache ich das denn? Was gibt es da überhaupt? Ne? Also wo würdest du denn ansetzen? Weil das ist ja dann wirklich auch nochmal dann der entscheidende Punkt. Wo ist dann, und das ist ja auch immer wieder ein Thema bei uns, definitiv auch ums Geld geht.
Auf jeden Fall. Diese Kombination aus einmal der Rasse, mache ich jetzt einen Menschen, ist es vielleicht nicht ganz so exotisch, und auch der Klasse, auf die wir jetzt gerade noch nicht eingegangen sind, Frage, spiele ich einen Krieger, Magier, Schurken, einen Handwerker, definiert natürlich auch, was für Ausrüstung und für Gewandung ich trage. Das heißt, wir haben jetzt bei unserer letzten Folge schon ein bisschen über Inspiration gesprochen. Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel einen Fantasy-Film angucken und uns einen Elfen ansehen. Es gibt gewisse Züge der Ausrüstung, die von vielen mit dem Elfen assoziiert werden. Das heißt, eher enger liegende Kleidung, eher sehr verzierte Rüstung, verzierte Waffen, der Bogen als die elfische Waffe schlechthin. All das definiert letztlich, was ich als Assoziationspaket mit meiner Rassen-Klassen-Kombination versuchen sollte zu erreichen, um möglichst erkannt zu werden. Das ist kein, ja, wenn du nicht so aussiehst wie Legolas im Herr der Ringe, dann bist du kein richtiger Elf. Aber diese Assoziation, die Legolas als Elf und auch als sehr charakteristischer Elf eben bietet, danach zu streben, möglichst heranzukommen, eben nicht ein einfaches Hemd anzuhaben, eine einfache Hose und ein paar Elfenohren und jetzt bin ich Elf, geht. Aber je mehr ich mich dieser Assoziation nähere, desto weniger hinterfragt der Mitspieler, ist das jetzt ein Elf, ist das ein Halbelf, wo kommt er her, was soll ich mir jetzt darunter vorstellen? Denn natürlich sind wir alle keine Elfen. Wir sind keine Zwerge, wir sind keine Tierwesen, wir sind keine Magier. Das heißt, ich versuche meinem Mitspieler mit meiner Gewandung, mit meiner Ausrüstung auch ein Bild zu geben von dem, der ich bin. Das heißt, wenn ich Magier darstelle, dann idealerweise mit Robe, vielleicht habe ich einen spitzen Hut, aber vielleicht habe ich zumindest mal irgendeinen unpraktisch aussehenden Hut, um eben dem Mitspieler die Chance zu geben, geht wahrscheinlich Richtung Magier, geht wahrscheinlich, das ist ein Elf. Und dann habe ich diese Assoziation, die ich in Filmen, in Videospielen habe, als gute Ausgangsbasis, die ich nicht 100% erreichen muss, aber von der es Sinn macht, in diese Richtung eben sich zu orientieren mit der Gewandung. Und das ist dann wieder der Punkt, wo ich mit der Startausrüstung ein Menschenabenteurer, ein Menschenhandwerker ist vielleicht einfacher darzustellen als ein Menschenmagier oder Menschenkrieger und noch einfacher darzustellen als ein elfischer Bogenschütze oder sogar ein Tierwesen-Magier oder was auch immer.
Wir haben, glaube ich, in unserer allerersten Folge zum Thema LARP auch gesagt, dass es natürlich inzwischen viele Möglichkeiten gibt. Es gibt Online-Läden, man kann sich da Sachen anschauen, inspirieren lassen. Ich würde auch fast sagen, inzwischen ist es auch wesentlich erschwinglicher geworden, eine gute Grundausstattung zu bekommen. Da gibt es wirklich eine ganze Menge Möglichkeiten und die kann man ja dann auch immer noch weiter verwenden, um sie zum Beispiel pimpen. Das heißt, man kann sie entsprechend vielleicht auf alt trimmen oder man kann Witterungsverhältnisse irgendwie darstellen, wenn man sagt, ich bin schon lange auf Reisen, ne? Da sieht man das vielleicht nicht so. Ansonsten sieht es immer so ein bisschen komisch aus. Da kann man vielleicht hier noch was annähen oder wenn man ein bisschen, vielleicht kennt man jemanden, der das kann und man hat selber auch das handwerkliche Geschick, das zu tun. Also da auch hat man viele Möglichkeiten und es gibt natürlich inzwischen auch wahnsinnig viele Fotos von Veranstaltungen etc., an denen man sich ein bisschen orientieren kann, wo man vielleicht sagen kann, oh, das sieht ja gut aus, das möchte ich so ähnlich machen. Das können so Kleinigkeiten sein, ne? Das können Schmuckstücke sein. Das, wie du sagtest, das kann ein Hut sein, der irgendwie besonders ist. Also all das spielt zusammen, das muss eben nicht die tolle Rüstung sein. Es muss nicht Waffe sein mit glühenden Runen oder Gott weiß was. Im Gegenteil, ja, es kann genau das Gegenteil sein, wenn es eben viel stimmiger ist. Ne? Und das spielt eben die Hintergrundgeschichte und das, was ich mir überlegt habe und wie ich es darstelle auch, wie komme ich rüber, wie konsequent mache ich das, das kommt dann viel mehr auch zur Geltung. Und alles dazwischen ist auch völlig in Ordnung. Ja? Also ich kann auch eine etwas vielleicht einfachere Hintergrundgeschichte haben, habe trotzdem eine tolle Rüstung, ist auch völlig in Ordnung. Aber es gibt mir eben die Möglichkeit, all das zu tun. Und das, finde ich eben, gibt einen guten, ich will nicht sagen einfachen, aber einen guten Einstiegsmöglichkeit in dieses Hobby, das jetzt auch nicht sofort einer großen Geldausgabe enden muss. Da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Sicherlich muss ich ein bisschen was investieren, das haben wir bei all diesen Hobbygeschichten hier auch, also völlig ohne geht's nicht, alleine für die Veranstaltung, aber auch für andere Dinge, aber ich glaube, auch da ist es wirklich möglich, mit einem guten Grundset einfach zu starten. Und das macht auch Spaß, das dann zu erweitern oder zu verändern, sich inspirieren zu lassen von anderen oder dann vielleicht zu sagen, oh, jetzt spiele ich doch nochmal einen anderen Charakter, brauche ich mir was Neues, habe ich was gesehen, das wandle ich so ein bisschen ab und um und dann habe ich wieder eine neue Gewandung. Kann ich vielleicht auch kombinieren aus beiden Sachen. Ne? Und wir haben jetzt noch nicht darüber uns unterhalten, dass das dann natürlich dann irgendwann dazu führt, was trage ich im Sommer und im Winter. Das lasse ich jetzt mal alles außen vor. Ne? Es geht jetzt wirklich erstmal nur um den Start. Und ich glaube, da gibt es eine ganze Menge guter Möglichkeiten. Und auch da muss man sagen, das ist ein Hobby. Und wie wir es auch in anderen Hobbybereichen haben, selbst wenn man sagt, ach Mensch, ist doch alles nichts für mich. Ne? Dann kann man das auch wieder verkaufen und findet glückliche Abnehmer, die sagen, ach super, das brauche ich jetzt gerade, weil ich vielleicht damit auch anfangen will. Ne? Also da kann ich auch mal schauen, ne? Bei eBay und Co., was so angeboten wird. Oder eben auch auf anderen Tauschbörsen etc. Also ich glaube, da gibt es eine ganze Menge guter Möglichkeiten.
Ja, und man muss halt auch sagen, was wir auch am Anfang so ein bisschen angedeutet haben, man muss nicht von Anfang an Gandalf den Weißen spielen. Ne? Das ist auch durchaus legitim, ein Handwerkerlehrling zu sein oder einen jungen Soldaten, der muss nicht altersmäßig jung sein, aber vielleicht eben noch in seiner Ausrüstung relativ am Anfang stehen.
Ja.
Das spart auch Geld und gerade wenn wir eben den ersten Charakter machen, man weiß ja noch gar nicht, woran man wirklich Spaß hat.
Eben.
Ich habe jahrelang keinen Magier gespielt. Jetzt, inzwischen, spiele ich Leib und Seele Magier-Charakter. Ja. Wusste ich, als ich angefangen habe, nicht. Und alle Ausrüstung, die ich mal anfangen gekauft habe, war halt nicht für den Magier ausgelegt. Hm. Aber ich kann trotzdem Dinge, die ich für andere Charaktere verwendet habe, jetzt für den Magier-Charakter auch wiederverwenden.
Richtig. Und ganz wichtig eben auch da nochmal zu sagen, und das tut dem Spielspaß auch keinen Abbruch. Das ist ganz wichtig tatsächlich. Also wie du sagst, ich muss eben das nicht sein. Ich habe genauso viel Spaß, wenn ich sage, nee, ich bin noch gar nicht so lange Soldat, ne, oder ich bin noch gar nicht so lange Krieger. Ich habe da trotzdem, kann ich mir eine Möglichkeit des Spiels finden. Und ganz, ganz wichtig, das ist mir auch noch ganz wichtig, das hier zu sagen. Es hängt nicht davon ab, was man trägt und was man da irgendwie an tollen Dingen sondern wirklich, dass man, wie du sagtest, seinen Spielspaß findet und das dann auch entsprechend ins Spiel einbringt.
Und es macht sehr viel Spaß, auch Sachen im Spiel zu lernen und im Spiel sich zu verdienen. Das Amulett, was man tatsächlich im Rahmen einer Veranstaltung erspielt hat, ist viel, viel spannender, auch für einen persönlich und hat eine ganz andere Konnotation, eine ganz andere Bewertung für einen selbst, als wenn man das Amulett einfach gekauft hat bei eBay. Was ist in Ordnung ist, ne, wenn man gewisse Sachen braucht, um seinen Charakter darzustellen, aber man darf durchaus mit weniger anfangen und sich nach und nach hocharbeiten auf den Charakter, den man irgendwann später als Teil von sich selbst wahrnimmt.
Und dann fängt man wieder ganz von vorne an, haben wir auch schon alle gesehen, ne? Weil man wieder den Reiz des kompletten Anfangs hat. Sehr schön. René, die Uhr blinkt bei mir hier schon wie wahnsinnig. Wir sind wie immer über der Zeit.
Nie über der Zeit, nie.
Immer über der Zeit. Wir wollen eigentlich damit das Thema LARP abschließen. Zumindest steht so in unseren Skripten. Und ich glaube, das können wir jetzt auch ruhigen Gewissens tun. Das hat natürlich jetzt definitiv nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und ich bin mir sicher, wir werden das Thema LARP auch wieder aufgreifen. Aber nächstes Mal wollen wir uns mit einem anderen Thema beschäftigen, nämlich mit
Pen and Paper. Und da werden wir euch einen kurzen Einstieg zu geben. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns bis dahin auf unserem Discord vielleicht Fragen stellt, euch anmeldet, um uns ein bisschen Feedback zu geben, vielleicht auch noch Anregungen, auf die wir bisher noch nicht gekommen sind. Link ist in der Beschreibung und ansonsten schaltet gerne wieder ein, wenn das nächste Mal wieder heißt
The Captain's Table
mit René und Markus.